Hallo und herzlich willkommen bei LoRa München auf der 92.4. Heute hören Sie die 7. Sendung aus der Reihe Stadt sucht Zukunft, die Agenda 2030 auf kommunaler Ebene. Es geht um die Frage, wie kriegen wir die Zivilgesellschaft, die Wirtschaft und die städtische Verwaltung dazu, im Sinne der Agenda 2030 tätig zu werden. Im September 2015 wurde von den Vereinten Nationen die Agenda 2030 beschlossen. Die Agenda knüpft an die bis 2015 gesetzten Millenniums-Entwicklungsziele oder Millenniums-Development-Goals an und erweitert diese Entwicklungsziele nun auch mit Nachhaltigkeitszielen. Kernstück der Agenda 2030 sind die 17 Sustainable Development Goals, kurz SDGs, also die 17 Nachhaltigkeits- und Entwicklungsziele. Im Fokus stehen Maßnahmen, die alle 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen vor Ort, also in ihren Ländern, in ihren Kommunen und Gemeinden selbst umsetzen können. Das Spektrum der Ziele reicht von Armut und Hunger beenden über nachhaltiges Wirtschaften und nachhaltigen Konsum bis hin zu Klimaschutz und dem Erhalt unserer Ökosysteme. Um Maßnahmen im Sinne der Agenda 2030 umsetzen zu können, bräuchte es in München eine enge Zusammenarbeit von zivilgesellschaftlichen Gruppen, Unternehmen und städtischer Verwaltung. Die Münchner Referentin für Gesundheit und Umwelt, Stefanie Jacobs, schrieb anlässlich der Resolution des Deutschen Städtetags zur kommunalen Agenda im Jahr 2016, Zitat, gerne möchte ich dem Auftrag der Resolution entsprechend ein breites Bündnis mit lokalen Akteuren und den Münchnerinnen und Münchnern zum nachhaltigen Leben schmieden. Wer können die Akteure und Bündnispartner eines solchen Zusammenschlusses sein? Gibt es das Bündnis vielleicht schon? Das haben wir Mona Fuchs und Thomas Ködelpeter von der Münchner Initiative Nachhaltigkeit gefragt. Außerdem sprechen wir mit Richard Mergner, Landesvorsitzender des Bund Naturschutz in Bayern, über ein gemeinsames Positionspapier von DGB Bayern und Bund Naturschutz für eine dezentrale Energiewende. Bahnt sich da vielleicht eine engere Zusammenarbeit von Gewerkschaften und Umweltschutzorganisationen an? Kai Schäfer vom Münchner Nord-Süd-Forum, ein Zusammenschluss von derzeit 58 Organisationen und Initiativen aus dem entwicklungspolitischen Bereich, erläutert uns den Stellenwert der Agenda 2030 für seinen Dachverband. Und es geht in der heutigen Sendung um ein solidarisches Miteinander, das im Jahr 2018 in Bayern und in München im Vorfeld der Landtagswahlen zunehmend unter die Räder gekommen ist, durch rechte Hetze gegen Geflüchtete, Migrantinnen und Migranten. Denn zum nachhaltigen Leben gehört auch solidarisch mit seinen Mitmenschen zu sein. Dazu hören wir Thomas Lechner von der Initiative Gemeinsam für Menschenrechte und Demokratie. Wir hören viele Stimmen von Bürgerinnen und Bürgern sowie vom Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter. Im Juni 2016 hat Oberbürgermeister Dieter Reiter im Namen der Stadt die Resolution des Deutschen Städtetags 2030 Agenda für nachhaltige Entwicklung, Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene gestalten, unterzeichnet. Die Münchner Referentin für Gesundheit und Umwelt, Stefanie Jacobs, schrieb anlässlich der Unterzeichnung, Zitat, gerne möchte ich dem Auftrag der Resolution entsprechend ein breites Bündnis mit lokalen Akteuren und den Münchnerinnen und Münchnern zum nachhaltigen Leben schmieden. Gibt es das Bündnis schon und was ist seitdem passiert? Das haben wir Mona Fuchs und Thomas Ködelpeter von der Münchner Initiative Nachhaltigkeit gefragt. Das Ziel Ihrer Initiative ist die Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie für die Stadt, damit die Münchnerinnen und Münchner so leben und wirtschaften, dass die Entwicklungschancen heutiger und künftiger Generationen gewahrt und verbessert werden und dass München nicht auf Kosten anderer Weltregionen lebt. Die Initiative hat ihr Vorhaben mit den dringlichsten Herausforderungen für die Stadt verknüpft und 8 politikfeldübergreifende sogenannte Manufakturen geschaffen. Zur Arbeit in den Manufakturen sind alle zivilgesellschaftlichen Gruppen, Vertreterinnen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verwaltung eingeladen. Bevor wir darüber mehr erfahren, wollten wir von Mona Fuchs und Thomas Ködelpeter wissen, ob die Münchner Initiative Nachhaltigkeit schon ein solches Bündnis ist, wie es sich die Umweltreferentin 2016 gewünscht hat.
Ja, absolut. Das sind wir. Es ist uns allerdings auch wichtig, wirklich klarzustellen, dass das ein Bottom-up-Bündnis der Zivilgesellschaft ist. Also das wurde von fast 50 verschiedenen zivilgesellschaftlichen Akteuren ins Leben gerufen, arbeitet eng zusammen mit Akteuren aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft und bezieht natürlich Stadtverwaltung und Politik mit ein.
Wer macht denn da alles mit bei der Münchner Initiative Nachhaltigkeit? Vielleicht könnt ihr das noch ein bisschen ausführlicher darstellen.
Ja, das geht also von Diakonia zum Beispiel über Green City natürlich.
Das Bellevue di Monaco ist ja mit dabei. Also vielleicht sieht man auch schon an der Vielfalt der Akteure, dass uns wirklich auch dran gelegen ist, den Begriff Nachhaltigkeit, und jetzt formuliere ich es auch ein bisschen platt, aber aus seinem grünen Gefängnis zu befreien. Das heißt, wir begreifen eben Nachhaltigkeit nicht als einen rein ökologischen Umweltbegriff, sondern eben auch dazu zählt kulturelle Nachhaltigkeit, soziale Nachhaltigkeit. Deswegen sind entsprechend auch diese Akteure mit an Bord.
Du hast gesagt, Diakonie ist mit dabei. Sind auch weitere Unternehmen mit dabei?
Ne, Unternehmen kommen jetzt erst langsam dazu über die Manufaktur, Arbeit und Wirtschaft. Es sind große Unternehmen dabei, die jetzt ein Interesse haben. Die Münchner Rück hat zum Beispiel großes Interesse. Die Sparda oder auch Gore oder ein Vertreter des Betriebsrates von Siemens war mit dabei. Also von da kommen wir jetzt eigentlich mit sehr vielen großen Unternehmen und kleinen und mittleren Unternehmen ins Gespräch über Nachhaltigkeit in der Wirtschaft.
Bei der Manufaktur Mobilität ist beispielsweise auch BMW oder MAN mit an Bord und ganz wichtig kann man sagen, ein maßgeblicher Stakeholder der Manufaktur Arbeit und Wirtschaft ist natürlich die IHK.
Jetzt schauen wir doch nochmal auf die Agenda 2030, die ja 2016 vom Oberbürgermeister Dieter Reiter unterschrieben wurde, beziehungsweise wurde die Resolution des Deutschen Städtetags von ihm unterschrieben. Und was ist denn seitdem passiert? Da stehen ja ganz wichtige Ziele mit drin, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen will, aber es geht natürlich um Klimaschutz, es geht um Verkehr, es geht um Wohnen. Und wenn wir jetzt einmal auf ganz drängende Probleme in München schauen, wie schaut's denn mit dem Klimaschutz zum Beispiel aus? Da hat die Referentin Stefanie Jacobs, also die Referentin für Gesundheit und Umwelt, ambitionierte Klimaschutzziele auf den Weg gebracht. Bis 2050 will man klimaneutral sein. Bis 2030 soll München nur noch 3 Tonnen Treibhausgase ausstoßen. Derzeit stoßt ein Einwohner aber 6,5 Tonnen aus. Geht's da voran mit diesen Klimaschutzprogrammen oder fehlt's eigentlich an der Umsetzung?
Jetzt muss ich dich direkt mal an den 6,5 Tonnen packen. Und zwar folgendes, das sagt natürlich das Gutachten des Öko-Instituts, ne, auf dem Fuß diese Zahl. Das ist aber eine Zahl, die völlig die Felder Konsum außer Acht lässt. Das ist gar nicht mit einberechnet. Das heißt, eigentlich müssen wir wirklich von 11 Tonnen pro Person und Jahr sprechen. Das ist eine realistische Zahl. Klimaneutralität, du hattest es erwähnt, es gibt diesen Beschluss, die 2050 zu erreichen. Was bedeutet das? Das bedeutet 0,3 Tonnen pro Person. Ja, das ist ein wichtiger, toller Beschluss. Wir sehen absolut, ja, eine große Lücke zwischen Beschluss und Maßnahmen. Und es gibt ein integriertes Handlungsprogramm Klimaschutz, kurz IHKM, der Stadt München. Das gibt schon länger. Das war früher verwaltungsintern. Ne? Da wurde, wir stellen jetzt auf LED um in allen Verwaltungsgebäuden etc. Also solche Maßnahmen wurden verwaltungsintern beschlossen. Dieses IHKM soll nun ausgeweitet werden auf die gesamte Stadtgesellschaft. Das heißt, da werden sich Maßnahmen überlegt, wie wir die Klimaneutralität erreichen können. Das sollte eigentlich im November im Stadtrat beschlossen werden. Die Beschlussvorlage ist noch nicht öffentlich einsehbar, meines Wissens. Das wurde vertagt auf den Dezember. Also es bleibt also gerade spannend. Ja, wir hoffen, dass da natürlich entsprechende Maßnahmen drinstehen sind, aber natürlich als MIN-Manufakturen auch jederzeit bereit, da noch ein bisschen Hilfe zu geben oder die um weitere Maßnahmenvorschläge zu ergänzen.
Schau mal auf den nächsten Bereich, schau mal auf das Thema Verkehr. Auch das ist ein ganz wichtiges Problem für die Münchnerinnen und Münchner. Wie ist da euer Eindruck? Was wurde da in den letzten Jahren gemacht? Wurde da überhaupt etwas signifikant gemacht, wo man dann sagen kann, der Verkehr wird weniger, der CO2-Ausstoß wird weniger, der Stickoxidausstoß wird geringer?
Die Zahlen sind ja ein winziges bisschen besser geworden, aber jetzt wirklich noch nicht sehr, sehr maßgeblich. Es gibt schon einzelne Maßnahmen. Also wenn man mit offenen Augen als Bürgerin oder Bürger durch die Stadt fährt oder läuft, dann sieht man wirklich doch den ein oder anderen Radweg etc. Das alles ist aber wirklich ein Flickenteppich. Also es gibt schon, weiß ich nicht, die Lindwurmstraße, die Plinganzer Straße, es gibt schon kleine Verbesserungen. Das ist aber wirklich keine Verkehrswende. Was wir wirklich brauchen, ist eine massive Umstellung sowohl des Mobilitätsverhaltens der Privatpersonen als auch eben strukturelle Veränderungen. Und davon sind wir ganz weit entfernt.
Ja, ich würde mal auch noch einen Einwand machen, wenn wir das jetzt so sektoral begreifen. Da die Verkehrswende, da das Klimaschutzaktionsprogramm, dann sind wir genau in dieser Falle drin, dass nämlich jeder Sektor für sich operiert und nicht mehr auf das Ganze geschaut wird. Also wie zum Beispiel die Siedlungsentwicklung, Verkehrsentwicklung nach sich zieht. Oder das Ansiedeln von großen Unternehmen natürlich auch Leute nach München bringt, die Wohnung brauchen und der Wohnungsmarkt gibt es nicht her. Dann müssen wir also mehr bauen, wir müssen mehr Boden versiegeln und die Bodenpreise steigen. Also das heißt, es gibt einen Gesamtzusammenhang. Und das meint eigentlich so eine Nachhaltigkeitsstrategie, dass wir die Dinge nicht mehr isoliert sehen, sondern in ihrem Zusammenhang. Und wenn wir jetzt Verkehrspolitik nur unter dem Gesichtspunkt Minimierung von CO2 sehen, sehen wir eigentlich nicht die Ursachen und lösen eigentlich das Problem nicht, sondern wir schaffen vielleicht etwas weniger Verkehr an bestimmten Straßen. Wir verlagern den Individualverkehr auf bestimmte Straßen, schaffen ein bisschen Raum für Fahrrad und Fußgänger. Aber wir lösen den gesamten Druck nicht. Und diesen gesamten Druck, den München sich selber auch mitproduziert, das ist nicht nur von außen gesetzt, sondern Münchens Wunsch, Metropole zu sein und immer weiter zu wachsen und weitere große Unternehmen anziehen zu wollen und offen zu sein für deren Arbeitskräfte, bringt uns genau in diese bedrohliche Situation, die auch für die Unternehmen selbst gar nicht mehr so vorteilhaft ist. Und für die Menschen natürlich in München, gerade auf dem Wohnungsmarkt, gleich zweimal nicht.
Ja, das heißt, wir streben da im Endeffekt eine andere Form der Sektorenkopplung auch an mit MIN. Das heißt, wir versuchen eben nicht diese Versäulung, die wir ja oft natürlich auch in der Stadtpolitik mit den oder Stadtverwaltung mit den einzelnen Referaten oft erleben, sowohl aber auch bei den NGOs, ne, da gibt es die machen nur Umwelt und die machen nur Soziales. Das versucht MIN natürlich auch aufzubrechen.
Trotzdem, ich muss nochmal nachhaken zu den drängenden Problemen, die München hat. Und das ist nun mal die Luft und das ist, dass es mit dem Klimaschutz nicht so recht vorangehen will. Und es gab immer mal wieder jetzt in den letzten Jahren erfolgreiche Bürgerbegehren oder Bürgerentscheide. Zum Beispiel Saubersoggi, was jetzt ja nicht als Bürgerentscheid durchgeführt wurde, sondern der Stadtrat hat sich den Zielen von Saubersoggi angeschlossen. Und genauso mit dem da gab es einen Bürgerentscheid zum Steinkohlekraftwerk München Nord. Und der Eindruck, den da die Bürgerinnen und Bürger beschleicht, ist, dass das zur Kenntnis genommen wird von der Politik. Und jetzt gibt's ja die große Diskussion, Ausstieg vom Steinkohlekraftwerk ist 2022. Diskutiert wird, dass die Bundesnetzagentur, glaube ich, so heißt, die dann noch beschließt, das ist systemrelevant und deswegen muss es weiterlaufen. Und damit wird doch spekuliert in der Stadtspitze, das unterstelle ich denen jetzt mal. Und bei Saubersorge hat man sich, glaube ich, von den Bürgerinitiativen, die das vorangetrieben haben, aufs Kreuz legen lassen. Und es ist dann schon für mich so eine Frage, was zählt dann eigentlich noch die Stimme der Bevölkerung? Inwieweit ist das Ganze eigentlich von oben, wird das delegiert und dirigiert und was macht ihr dann als MIN, wie reagiert ihr drauf? Weil das, was da abläuft, ist auch ein Stück undemokratisch.
Ja, wir müssen uns auch fragen, ob wir nicht mit manchen Bürgerentscheiden an Grenzen gekommen sind, weil wir, sagen wir mal, relativ schnell eine Forderung aufstellen, dann aber der Diskussionsprozess, wie können wir diese Forderung durchsetzen, braucht eigentlich einen längeren Zeitraum. Wir brauchen möglicherweise auch im Vorfeld von Bürgerentscheiden noch mehr politische Auseinandersetzung über die Richtigkeit jetzt der Fragestellung oder sagen wir die Umsetzbarkeit dieser Fragestellung in konkretes Handeln. Wenn wir jetzt nur so sagen, raus aus der Steinkohle und das Umstiegsszenario ist eigentlich nicht, sagen wir mal, wirklich in der Gesellschaft diskutiert, in München diskutiert, so dass wir mehrere Möglichkeiten abwägen können, dann fehlt uns eigentlich so die Entscheidungsgrundlage, um dann einfach zu sagen, raus oder nicht raus. Und das holt uns dann in der Folge ein, indem die Stadtwerke oder die Netzagentur dann sagt, das geht noch gar nicht, das ist systemrelevant, weil diese Frage, wie kann ein Umstieg wirklich auch funktionieren, muss intensiv diskutiert werden und der Bürgerentscheid als relativ schnelle, direktdemokratische Entscheidung stößt dann meines Erachtens an Grenzen und die Politik und die Verwaltung nutzt das auch aus, dass diese Diskussion nicht ernsthaft in die Tiefe gehend geführt wurde und lässt im Grunde genommen die engagierten Bürger am langen Arm verhungern.
Also es gibt natürlich auch noch ergänzend ein positives Beispiel, das ist die dritte Startbahn. Da ist natürlich die Bindungsfrist, die dauert immer ein Jahr nach so einem Entscheid, schon lange vorbei. Und noch gibt es keinen Beschluss, sie zu bauen. Und das hängt natürlich auch viel an der SPD und die hält auch an der Entscheidung der Bürgerinnen und Bürger Gott sei Dank noch fest. Und da setzen wir auch darauf, dass das so bleibt. Es ist natürlich immer sehr, sehr schwierig, wenn man sowas lanciert. Das heißt, man muss sich ganz genau überlegen, ist es juristisch einwandfrei, was wir hier machen? Sind wir irgendwie angreifbar? Ist unsere Forderung auch umsetzbar? Also das ist, bedeutet sehr, sehr, sehr viel Vorarbeit. Und man kann sich natürlich bei Saubersorge zum Beispiel fragen, war die Forderung zu weich? Die Forderungen wurden eins zu eins übernommen. Bisher ist aber zu deren Umsetzung fast nichts passiert. Ja, da kann man sich schon auch fragen, ja, hätte man da noch etwas mehr rausholen können? Aber wenn natürlich Juristinnen und Juristen sagen, nee, stopp hier und weiter geht's nicht. Es gibt natürlich nämlich auch, dass das dann sehr viele Unterschriften gesammelt werden und dann wird ein Bürger- oder auch Volksbegehren abgelehnt, wie wir es jetzt bei der Betonflut stoppen in Bayern erlebt haben.
Die Münchner Initiative Nachhaltigkeit versucht, die Stadtspitze, die Politik, die Stadtverwaltung, die Wirtschaft, also die Unternehmen und die Zivilgesellschaft an einem Tisch oder an ganz vielen Tischen zu bringen und miteinander diskutieren zu lassen und was entwickeln zu lassen. Und dazu findet am 4. Februar der erste Münchner Nachhaltigkeitskongress in der alten Kongresshalle statt. Vielleicht einfach nochmal so diese Entstehungsgeschichte des Nachhaltigkeitskongresses. Da lief ja jetzt auch schon viel im Vorfeld und läuft auch noch. Vielleicht könnt ihr das mal erklären, was der Gedanke dahinter ist.
Der dahinterstehende Gedanke ist, dass wir als Zivilgesellschaft, als die Vielfalt von engagierten Organisationen in unseren jeweiligen Bereichen Erfolge haben und gleichzeitig der Gesamterfolg, also die nachweisbare oder sichtbare Wende von München in Richtung einer nachhaltigen Entwicklung bislang ausgeblieben ist. Und dieses, sagen wir mal, Defizit sehen wir. Und das heißt, dass wir über die jeweiligen, sagen wir mal, Grenzen hinweg zusammenarbeiten sollten, um Einfluss zu nehmen auf die Stadtentwicklung. Das schafft eine einzelne Initiative nicht im Verbund mit den Initiativen im gleichen Bereich und in den anderen Sektoren, wie jetzt sagen wir mal Wohnungspolitik oder Gerechtigkeit oder Klima und Energie, geht's besser. Das war so unser Gedanke. Wir haben Ausschau gehalten nach anderen Städten, wo das ganz gut läuft. Also wir haben uns Leute aus Augsburg eingeladen und aus Nordrhein-Westfalen, um zu hören, wie die das machen, und haben so überlegt, in welchen Feldern müsste das eigentlich in München auch laufen, und haben dann in der Folge 8 Felder festgelegt, und zu diesen 8 Feldern, die dann natürlich in eine Beziehung zueinander stehen, laden wir jetzt alle Gruppen ein, an der Vorbereitung mitzumachen und dann natürlich noch im stärkeren Ausmaß am Kongress selber. Und da in dieser Phase sind wir jetzt, dass wir für jedes dieser 8 Felder, zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, Bürgerbeteiligung und Partizipation, wichtige Player in München, die großen NGOs einladen, aber auch Leute aus der Wissenschaft und aus der Wirtschaft, um einen Vorschlag zu machen, wie man dieses Feld bearbeiten kann, ein sogenanntes Impulspapier. Und dann werden auf dem Kongress dazu alle anderen mit eingeladen, so dass wir eine gute Vorlage haben, die aus der Basis schon entwickelt wurde. Und in der Folge soll es dazu kommen, dass diese Manufakturen, diese Arbeitszusammenhänge weiter existieren, die Grundlage bilden für ein, sagen wir mal, breites Bündnis, das sich auch fachlich tief verankern kann und wo jeder mitarbeiten kann.
Kurz zur Historie. Im Endeffekt haben wir uns, glaube ich, alle getroffen vor knapp 3 Jahren. Da waren wir vom Oberbürgermeister eingeladen zu einem, ich nenne es mal, Meet and Greet mit den Nachhaltigkeitsinitiativen. Und in den Gesprächen danach gab es eigentlich 2 drängende Fragen, die sich so herausgestellt haben. Das eine, irgendwie die globale Perspektive. Wir haben irgendwie die SDGs, die Sustainable Development Goals, also global gültige nachhaltige Entwicklungsziele, die umgesetzt werden müssen und die natürlich auch rechtlich nicht bindend sind und daher sehr weich, aber auch wirklich tolle Tools und Handreichungen, um irgendwie so einen Prozess zu strukturieren. Und wir haben uns gefragt, was passiert damit in München? Was kann man damit machen? Wie arbeiten wir mit diesen nachhaltigen Entwicklungszielen? Und die andere Frage war, es gibt eigentlich einen wunderbaren Nachhaltigkeitsbericht der Stadt München. Der ist allerdings von 2014. Und auch der weist wirklich, ja, der wirft sehr, sehr viele Fragen auf, die alle nie beantwortet wurden. Und wir haben uns gefragt, was ist mit diesem Bericht? Der kann ja nicht für die Schublade geschrieben worden sein. Nach diesem Bericht müsste eine Strategie folgen. Es gibt einen Beschluss zu dieser Strategie, auch schon 2 Jahre alt. Beauftragt sind damit Planungsreferat und Referat für Gesundheit und Umwelt. Und die spielen im Moment, kann man noch so sagen, ein wenig Ping-Pong mit dieser Aufgabe. Und das war uns doch ein bisschen zu langsam. Und deswegen war die Zivilgesellschaft da ein bisschen schneller.
Aber besteht da nicht auch die Gefahr jetzt, wie bei so vielen Prozessen und Geschichten, die in München waren, dass ihr von der Politik vereinnahmt werdet und dass man das natürlich gerne wahrnimmt oder auch von den Unternehmen vereinnahmt wird und das wird dann einfach so abgehandelt in einem Nachhaltigkeitskongress und man bleibt in Kontakt und was ist das Ergebnis?
Also als Ergebnis erhoffen wir uns Positionen und Maßnahmenempfehlungen, die aus den einzelnen Manufakturen herausgehen und direkt von uns an den Stadtrat herangetragen werden. Was wir uns wünschen, und da muss man aber jetzt erstmal, der Kongress ist sozusagen ja der Kickoff, das allererste Treffen, und da muss man jetzt auch mal gucken, was resultiert daraus. Was wir uns schon auch wünschen würden, wäre eine Form von Monitoring, also wirklich auch zu gucken, okay, welche Projekte gibt es. Wir empfehlen, dieses Projekt auszubauen auf diese und jene weiteren Stadtviertel etc. Also uns ist es ganz, ganz wichtig, parallel zu Strukturen zu vermeiden. Ja, deswegen gibt es uns auch, um wirklich auch Dinge zu bündeln und natürlich auch mit einzubeziehen, was in der Stadt passiert. Also es ist ganz klar, dass beispielsweise die Manufaktur Ernährung wesentlich von den Personen mitgestaltet wird, die den Ernährungsrat gerade in München gegründet haben. Also das heißt, es ist nicht eine weitere Initiative, sondern die bezieht themenbezogen all die anderen, die es schon gibt, mit in den Prozess mit ein.
Und die Vereinnahmung sehe ich eigentlich nicht, weil wir im Grunde genommen die Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft gleichberechtigt einladen und eigentlich miteinander erstmal eine Bestandsaufnahme machen, gucken, wo liegen die Stärken, die Schwächen.
Aber wurde das nicht schon so und so viel oft gemacht, nee. Beschlüsse gefasst, Gutachten verfasst? Also ich glaube, München ist Hauptstadt der Beschlüsse fassen zum Thema Klimaschutz. Also ich glaube nicht so recht.
Es geht uns nicht um Beschlüsse, es geht uns um Maßnahmen. Also genau, es geht uns darum, sie praktisch zu zwingen, das können wir natürlich nicht, das würden wir manchmal gerne, da stimme ich dir absolut zu, aber sie wirklich auch dazu zu treiben, ihre eigenen Beschlüsse umzusetzen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Also das heißt, wir arbeiten ganz, ganz konkret. Also wir schlagen jetzt nicht vor, irgendwie die Klimaneutralität 2050, aber schon 2040 erreichen zu wollen, sondern wir schlagen wirklich konkrete Maßnahmen vor, wie sie das erreichen können.
Ich stimme dir auch nicht zu, dass das alles schon längst probiert wurde. In der Politik gebe ich dir recht, dass man so vorgegangen ist, aber man hat ja nie die Zivilgesellschaft einbezogen. Und wenn man sie einbezieht in dieser Breite, dann hat man auch die Kontroversen, die Differenzen in der Zivilgesellschaft als Thema. Und das sehe ich eigentlich nicht. Also die ganzen Beschlüsse gehen nicht davon aus, dass man das auseinander oder mit der Zivilgesellschaft zusammen entwickelt hätte. Dann hätte man auch viel stärker die Kontroverse im Mittelpunkt, ob wir jetzt wirklich zu einer CO2-Reduktion relativ schnell kommen, was wir da tun müssen, wer sich da wie anders aufstellen muss oder verhalten muss, ob jeder sein Auto, seinen Wohlstand haben, weiterhin pflegen kann. Also die ganze Wohlstandsfrage würde viel stärker im Mittelpunkt kommen. Und dann verliert möglicherweise Politik auch ihre Anerkennung in der Gesellschaft, weil es dann deutlich wird, wir können nicht so weiterleben wie bisher. Und diesen Schritt wirklich auch in der Auseinandersetzung mit der Zivilgesellschaft Farbe zu bekennen und dann zu sagen, wie wir uns verändern müssen, nicht nur in der Politik, sondern auch in der Zivilgesellschaft und in dem Verhältnis von Zivilgesellschaft und Politik, das ist bisher nicht erfolgt.
Und zu deiner Frage der Vereinnahmung nochmal. Also es gibt natürlich einen ganz, ganz einfachen Weg zu sagen, okay, wir lassen uns da nicht vereinnahmen, indem man einfach nicht miteinander spricht, ja, indem man sich von Unternehmen fernhält, indem man ein rein zivilgesellschaftliches Bündnis macht. Aber wir sind der Meinung, dass das nicht sonderlich erfolgreich ist. Wir können nicht über eine Mobilitätswende, über Klimaschutz, über Wohnen und Bauen sprechen, ohne unsere DAX-Konzerne mit einzubeziehen etc. Wo wir aber natürlich schon schon auch eine Grenze ziehen, ist Geld. Ne? Also ich, oder wir alle finden, dass das wirklich auch in dem Moment, wo man sich einen Prozess von einem großen Unternehmen bezahlen lässt, muss man natürlich genau hingucken. Aber miteinander zu sprechen ist die Basis. Und es kann natürlich auch sein, dass dann eben Maßnahmenvorschläge aus Manufakturen hervorgehen, die vielleicht uns persönlich als Thomas und Mona nicht weit genug gehen, aber die dann eben der Kompromiss oder der kleine gemeinsame Nenner dieser Manufaktur sind.
Wenn man das jetzt weiterdenkt, die Münchner Initiative für Nachhaltigkeit, könnte sich das auch institutionalisieren? Soll sich das institutionalisieren? Soll am Ende vielleicht ein Münchner Nachhaltigkeitsrat stehen oder ein Münchner Zukunftsrat oder irgendwas in der Richtung? Wäre das vorstellbar?
Also institutionalisieren wird sich sicher. Wir werden diese jetzt noch ehrenamtlich laufende Arbeit nicht so lange weitertragen können. Es gibt gute Beispiele in anderen Städten, wo so eine Beratung aus, sagen wir mal, Zusammenschluss der Bürger auch gefördert wird von Seiten der Politik, weil sie kann selber alleine gar nicht auf die Beine stellen. Also wir stellen uns schon vor, dass die Arbeit von der Stadt mit gefördert wird. Beispielsweise wäre in Potsdam so ein Modell, wo man ein Bürgerbüro hat, wo 4 Vertreter drin sitzen, 2 werden von der Stadtgesellschaft, von der Zivilgesellschaft dort rein gewählt oder rein delegiert und 2 aus der Verwaltung, und die beraten sowohl die Zivilgesellschaft als auch die Politik. Und das ist ein recht erfolgreiches Modell. Ohne so eine Form von Unterstützung wird es in Zukunft sicher nicht weitergehen. Wir können diese ehrenamtliche Arbeit, die wir jetzt 2 Jahre geleistet haben, nur noch begrenzt weitertragen.
Ja, ich stimme dem absolut zu. Also wir sind sozusagen in Vorleistung gegangen für uns alle, kann man sagen. Und wir wollen das unbedingt weitertragen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass sowas in der Stadt verankert ist. Und wir sind da sehr optimistisch. Man muss sagen, eine Schirmherrschaft vom OB Reiter für den Kongress und auch das Grußwort, das erhalten wird, sind deutlich optimistische Zeichen, dass das auch gelingen kann.
Der Nachhaltigkeitskongress findet statt am 4. Februar in der alten Kongresshalle um wie viel Uhr?
Von 9.30 Uhr bis 18 Uhr. Und es findet am Vorabend noch eine Veranstaltung statt, Time is Honey, mit Harald Lesch und Jonas und Karl-Heinz Geisler zum Thema eben Time is Honey und Nachhaltigkeit und eine andere Zeitkultur. Auch am gleichen Ort um 19 Uhr.
Soweit Mona Fuchs und Thomas Ködelpeter von der Münchner Initiative Nachhaltigkeit.
Hier ist Lora München auf der 92.4. 92.4.
In Ziel 13 der Agenda 2030 heißt es, Zitat, umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen. Und in Ziel 7 steht, den Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und zeitgemäßer Energie für alle sichern. Das haben sich, könnte man sagen, kürzlich DGB Bayern und der Bund Naturschutz in Bayern zu Herzen genommen. Energiewende und Klimaschutz sind gesamtgesellschaftliche Aufgaben, die die bayerische Staatsregierung bisher nur unzureichend angegangen sei. Das stellten vor kurzem die beiden Organisationen in einem gemeinsamen Positionspapier zur Energiewende, zum Atomausstieg und zum Klimaschutz fest. In dem Papier fordern sie ein bayerisches Aktionsprogramm für eine dezentrale Energiewende. Bei uns im Studio war Richard Mergner, Landesvorsitzender des Bund Naturschutz in Bayern. Mit ihm haben wir über die Zusammenarbeit von Bund Naturschutz und DGB gesprochen und über Licht und Schatten im Koalitionsvertrag der neuen bayerischen Staatsregierung aus CSU und Freien Wählern. Dass der DGB Bayern und der Bund Naturschutz in Bayern eine gemeinsame Pressemitteilung herausgeben, kommt ja eher selten vor, vermute ich mal. Was war denn der Anlass für die Zusammenarbeit?
Der Bund Naturschutz hat mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund seit Jahren intensive Gespräche und wir suchen immer nach Gemeinsamkeiten. Und in dem Fall ist ganz klar, der Deutsche Gewerkschaftsbund und der Bund Naturschutz sind für den Atomausstieg und wir sind uns einig, dass aus Gründen des Klimaschutzes, aber auch der regionalen Energieerzeugung wir möglichst schnell auf 100% erneuerbare Energien in Bayern umstellen müssen. Und das nicht nur im Strombereich, sondern auch in der Wärme und in der Mobilität.
Jetzt sprechen Sie natürlich nicht für den DGB Bayern, aber warum macht denn der DGB Bayern damit? Was hat der für ein Interesse?
Nun, der Deutsche Gewerkschaftsbund ist ja ein Zusammenschluss von Einzelgewerkschaften, die natürlich auch unterschiedliche Interessen haben, aber sie eint das Gleiche, nämlich auch die Sorge um die Zukunft, die Lebensgrundlagen, die Sorge um das Klima, aber natürlich auch die Sorge um eine sichere Energieversorgung für Bayern, für bayerische Betriebe. Und es hat sich durchgesetzt, dass wir dazu nicht nur den möglichst schnellen Ausstieg aus der Atomenergie brauchen, sondern dass auch im Sinne des Klimaschutzes wir den Kohleausstieg voranbringen müssen. Da tagt ja im Moment auch die Kohlekommission auf Bundesebene. Das ist ein schwieriger Transformationsprozess. Aber Arbeitnehmerinteressen hängen auch daran, dass die gesellschaftliche Akzeptanz vorhanden ist für eine bestimmte Form der Energieerzeugung. Und wir brauchen natürlich, ob der Zug fahren soll oder der Computer laufen soll, eine sichere Stromversorgung, genauso wie für Wärme und Mobilität. Und deswegen haben auch Gewerkschaften ein Interesse daran, zusammen mit dem Bund Naturschutz hier zu gemeinsamen Positionen zu kommen.
Sie sagen in dem gemeinsamen Papier, dass die damalige bayerische Staatsregierung, muss man jetzt sagen, die CSU-Regierung, offensichtlich unwillig war zu handeln. Wo hat sich das dann am deutlichsten bemerkbar gemacht in den vergangenen Jahren?
Nun, Bayern war ja bis kurzem noch ein Land, das voll auf die Atomenergie gesetzt hat und die alle Formen von erneuerbaren Energien abgelehnt hat. Noch unter dem Ministerpräsidenten Stoiber hat man das erneuerbare Energiengesetz, das von Rot-Grün eingeführt worden ist, bekämpft. Man wollte es wieder abschaffen. In den letzten Jahren und vor allem dann nach dem grausamen Atomunfall in Fukushima hat sich die Haltung der Staatsregierung zwar geändert. Man hat sich auf den Abschied aus der Atomenergie eingestellt, aber es laufen immer noch zwei Atomkraftwerksblöcke in Bayern. Und der dynamische Ausbau der erneuerbaren Energien und vor allem das Energiesparen als die wichtigste Energiequelle hat nach wie vor ein Schattendasein geführt. Und das kritisieren wir als Bund Naturschutz zusammen mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund, dass da die Chancen auch für die regionale Wertschöpfung, für neue Technologien, für Effizienztechnik in Bayern ausgebremst worden sind. Dafür verantwortlich in den letzten Jahren Ministerpräsident Horst Seehofer, beispielsweise mit der sogenannten 10-mal die Höhe Abstandsregelung für Windkraftwerke, aber auch das für die Energie zuständige Wirtschaftsministerium, erst unter Staatsministerin ehemals Frau Aigner und jetzt bis vor kurzem Herrn Pschierer, die auch auf Bundesebene und wo die CSU ja auch Mitverantwortung trägt, alles getan hat, um die erneuerbaren Energien auszubremsen, um Photovoltaik, Windkraft letztlich madig zu machen und immer nur das Mantra zu haben, wir brauchen einen günstigen Strom, ganz egal, was er der Umwelt und dem Klima antut.
Jetzt ist ja die CSU-Alleinregierung Geschichte. Es gibt eine Koalition zwischen Freien Wählern und CSU. Vielleicht können wir das so parallel laufen lassen. Was sind denn die wichtigsten Forderungen in dem gemeinsamen Papier von DGB Bayern und Bund Naturschutz in Bayern? Und was steht dazu im Koalitionsvertrag?
Die zentrale Forderung des Deutschen Gewerkschaftsbundes und des Bund Naturschutz war, dass wir endlich ein Klimaschutzgesetz für Bayern bekommen, das klare arbeitsfähige Klimaschutzkonzepte formuliert und die internationalen Ziele, die ja die Weltgemeinschaft im Vertrag von Paris beschlossen hat, die die Bundesregierung beschlossen hat, eben auch auf Bayern heruntergebrochen werden. Also ganz konkret, wo müssen wir in den Sektoren bei der Stromerzeugung und Stromanwendung, bei der Wärme, bei der Mobilität, aber auch in der Landwirtschaft einsparen und wie machen wir das? Noch vor einem knappen halben Jahr ist ein Gesetzesentwurf der Grünen im Bayerischen Landtag abgelehnt worden durch die Mehrheit der CSU. Nun freuen wir uns natürlich, dass unsere Forderung nach einem Klimaschutzgesetz für Bayern auch sich im neuen Koalitionsvertrag wiederfindet. Das ist ein erster Lichtblick und von daher ist schon eine der Forderungen vom Deutschen Gewerkschaftsbund und dem Bund Naturschutz, die wir vor der Wahl gestellt haben, hier erfüllt worden.
Ein Lichtblick. Und gibt's weitere Lichtblicke und wo sind die Schattenseiten? Die gibt's ja wohl sicher auch.
Auch die zweite Kernforderung von Deutschen Gewerkschaftsbund und Bund Naturschutz, nämlich, dass wir einen dynamischen Ausbau der erneuerbaren Energien brauchen, dass wir auch Windkraft in Bayern weiter im Zubau brauchen und das möglichst in Hand von Bürgergesellschaften und von Kommunen, damit auch der Mehrwert in der Region bleibt, findet sich nun im Koalitionsvertrag. Man hat hier drinstehen, wenn ich zitieren darf, wir wollen die Energiewende bayerisch umsetzen. Für uns ist klar, Energiewende heißt Stromwende, Wärmewende und Verkehrswende. Das sind schon mal schöne Worte, weil die Verkehrswende, wenn man sie so tatsächlich definiert, dass wir weniger an Auto Mobil- und Lkw-Verkehr brauchen, mehr Rad- und Fußverkehr, mehr für die Bahn und den öffentlichen Verkehr tun. Das waren ja bisher in Bayern nahezu Fremdwörter, die man nicht in den Mund nehmen durfte. Jetzt stehen sie auch im Kapitel für eine nachhaltige Energie und bei der Energiewende entsprechend drin. Und wir sind natürlich gespannt, wie das jetzt umgesetzt werden soll. Weil wenn man weiterhin an der dritten Start- und Landebahn festhält, da konnte sich die Koalitionspartner ja nicht einigen. Dieses Damoklesschwert einer dritten Start- und Landebahn am Flughafen München schwebt weiter über der Region. Wenn man im Bereich der riesigen, gigantischen Straßenbau, Ausbau- und Neubauprogramme keine Abstriche vornimmt, dann bleibt natürlich der Forderung oder die Wunsch nach einer Verkehrswende im Koalitionsvertrag ohne eine entsprechende Umsetzung. Das heißt, hier kritisieren wir massiv, dass da im Koalitionsvertrag nicht auch in die Details gegangen wird. Und es wird eine spannende Diskussion werden bei dem Klimaschutzgesetz für Bayern, was in diesen einzelnen Bereichen dann tatsächlich vorgesehen ist. Mhm. Ein zweiter Punkt ist der Ausbau der Windenergie in Bayern. Auch hier steht im Koalitionsvertrag drin, er soll weiter stattfinden. Aber man hat die CSU anscheinend nicht davon abbringen können, diese unzählige 10H-Regelung wieder abzuschaffen. Von daher werden wir auch hier sehen, ob tatsächlich der Windkraftausbau in Bayern wieder vorankommt, den wir an natürlich geprüften Standorten fordern, die sowohl landschaftsverträglich wie auch für Vögel und Fledermäuse entsprechend verträglich sind. Hier herrscht noch ein großes Loch und wir werden sehen, wie der zukünftige für Energie zuständige stellvertretende Ministerpräsident Herr Aiwanger und der designierte Umweltminister Herr Glauber mit diesen Dingen umgehen.
Vielleicht noch auch ein Wort zum Thema Atomkraft. Also wenn ich so an die letzten Jahre denke, hat mich immer so das Gefühl beschlichen, dass irgendwie die CSU noch hofft, dass dieser Atomausstieg vielleicht doch nochmal nach hinten verlängert werden kann, vielleicht auch gar rückgängig gemacht werden kann mit einer neuen Regierung. Was steht da drin im Koalitionsvertrag?
Das Schlimme ist, dass in diesem Koalitionsvertrag zur Atomenergie und vor allem zu den Hinterlassenschaften der Atomkraftwerke nahezu nichts drinsteht. Das ist eine große Lücke, denn wir haben ja noch zwei Atomkraftwerke, die laufen, die nach wie vor Atommüll produzieren, obwohl noch niemand weiß, was mit diesem hochradioaktiv strahlenden und gefährlichen Atommüll geschehen soll. Darum drückt sich dieser Koalitionsvertrag, deswegen die klare Forderung an den neuen Bayerischen Landtag, die Landtagsmehrheiten und an die Staatsregierung, dass sie sich diesem Problem widmen. Und wenn man nicht weiß, wohin mit dem Müll, dann darf man ihn nicht weiter produzieren. Deswegen fordern wir die sofortige Abschaltung der noch bestehenden zwei Atomkraftwerksblöcke, einmal in Gundremmingen und einmal in Isar bei Landshut.
Vielleicht noch ganz kurz noch zum Schluss Thema Solarenergie, Thema Geothermie, generell dezentrale Energiewende. Ist das ein Thema? Ein Thema ist es schon. Ist es nur ein Lippenbekenntnis der neuen Koalition oder wird da auch wirklich rangegangen?
Die Freien Wähler sind angetreten, tatsächlich auch unsere Forderung einer möglichst dezentralen Energieerzeugung, eines kommunalen, regionalen Energiekonzeptes, das sowohl die Bereiche des Stroms, der Wärme, der Mobilität beinhaltet, der Abwärmenutzung von bestehenden Industriebetrieben, dass sie dies voranbringen wollen. Und darauf setzen wir nun auch, dass wir tatsächlich eine Wende in der bayerischen Energiepolitik bekommen, weg von den Großkraftwerken hin zu den kommunalen, den regionalen Strukturen, den Bürgerenergiegesellschaften, dass man denen wieder Mut macht und dass diejenigen, die ihr Geld in eine Photovoltaikanlage oder ein Windkraftwerk investieren, dass man denen sagt, jawohl, ihr tut etwas Gutes, auch wenn ihr hier erheblich weniger an Verzinsung bekommt, wie wenn ihr euer Geld woanders anlegt. Das muss jetzt gefördert werden, auch die gesamte Speichertechnologie. Da setzen wir tatsächlich auf das Energiekonzept der Freien Wähler und dass die CSU ihre bisherige Blockadehaltung dazu aufgibt.
Nochmal zurück zum gemeinsamen Papier von DGB Bayern und Bund Naturschutz in Bayern beziehungsweise zur Zusammenarbeit. Arbeitet denn der Bund Naturschutz noch mit anderen Akteuren zusammen, die jetzt nicht im Bereich Umweltschutz unterwegs sind? Und warum macht der Bund Naturschutz das?
Für uns ist Bündnisarbeit eine Grundvoraussetzung, denn wir haben zwar in Bayern 230.000 Mitglieder und Förderer, aber wir wissen natürlich Allein ist man einsam. Wir brauchen Bündnispartner. Wenn wir für eine tierschutzgerechte und naturschutzgerechte Landwirtschaft streiten, dann beispielsweise mit der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, mit dem Bund Deutscher Milchviehhalter, aber auch mit Miserior oder anderen Organisationen, die hier etwas verändern wollen. Und wir haben eindrucksvoll bewiesen mit unserer Demonstration noch vor der Landtagswahl, wo 80 Organisationen zusammengearbeitet haben und fast 20.000 Menschen in München durch die Straßen gezogen sind, für ein anderes Bayern, für ein Bayern mit weniger Flächenfraß, für ein Bayern, wo Landwirte, die tierschutzgerecht und naturschutzgerecht wirtschaften, eine Überlebenschance haben. Das ist Strategie unseres Verbandes, dass wir mit möglichst vielen den gemeinsamen Nenner suchen und dann auch versuchen, das in Politik und Öffentlichkeit durchzusetzen.
Soweit Richard Mergner, Landesvorsitzender des Bund Naturschutz in Bayern, zum gemeinsamen Positionspapier der Umweltschutzorganisation mit dem DGB Bayern. Überhaupt wäre eine engere Zusammenarbeit von Gewerkschafts- und Umweltbewegung wünschenswert und ganz im Sinne der Agenda 2030, in der ja gefordert wird, dass sich gesellschaftliche Bündnisse für nachhaltiges Leben, Arbeiten und Wirtschaften bilden sollen.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Nachhaltig leben heißt auch solidarisch mit den Mitmenschen sein. Und eine solche Solidarität war im Jahr 2018 dringender denn je nötig. Im Vorfeld der bayerischen Landtagswahlen nahm die rechte Hetze gegen Geflüchtete, Migrantinnen und Migranten ein solches Ausmaß an, dass es großen Teilen der Zivilgesellschaft reichte, sich ein großes Bündnis zusammenfand und am 22. Juli 2018 eine riesige Demo am Siegestor unter dem Hashtag Ausgehetzt stattfand. Im Fokus dabei stand zwar die Hetze von rechts, es ging aber auch um prekäre Arbeit, Altersarmut, Wohnungsnot, Pflegenotstand oder Diskriminierung von LGBTIQs, also lesbische, schwule, bisexuelle, transidente, intersexuelle und queere Menschen. Federführend bei der Organisation der Demo war die Initiative Gemeinsam für Menschenrechte und Demokratie. Deren Aufruf schlossen sich über 130 Organisationen an. Trotz strömenden Regens kamen 50.000 Menschen unter dem Motto Ausgehetzt. Ein Bündnis der Vielfalt wehrt sich gegen die Politik der Angst auf den Königsplatz. Thomas Lechner von der Initiative Gemeinsam für Menschenrechte und Demokratie und Mitorganisator der Veranstaltung schilderte vor der Demo Anlass und Hintergründe.
Es geht darum, dass sich mal die Bevölkerung zeigt und zu Wort meldet und sichtbar wird, die nicht einverstanden ist mit der Politik, die insbesondere von der Spitze der CSU in den letzten Wochen und Monaten betrieben wurde, die wir als eine Politik der Spaltung, auch der Hetze verstehen. Da werden Begrifflichkeiten verwandt wie Asyltourismus oder Anti-Abschiebeindustrie und solche Geschichten, wo einfach die Regierung nicht ihrer Verantwortung nachkommt, nämlich die Bevölkerung zusammenzukriegen und mögliche Spaltungen oder Trennungen oder Diskriminierungen quasi obsolet zu machen, sondern das genaue Gegenteil betreibt, nämlich nur aus Wahlkampfgründen selber eine bestimmte Hetze und eine bestimmte Politik betreibt, die natürlich Spuren hinterlässt, und da wollen wir quasi aus den verschiedensten Bereichen der Gesellschaft gemeinsam auf die Straße gehen und mal sagen, wir sehen es ganz anders. Wir sind eigentlich glücklich mit dem Ist-Zustand in Bayern, wie er ist, dass wir vielfältig und bunt sind, dass hier Menschen aus allen Nationen leben, aller Glaubensrichtungen, aller auch sexuellen Identitäten oder Geschlechter, und wir wollen, dass das so bleibt, und wir wollen uns das nicht von der Politik quasi nehmen lassen, und wir wollen vor allem, dass dieser Rechtsruck aufhört, weil man den rechten Rand bedienen will, dass man die eigentliche Bevölkerung, die normale Bevölkerung in der Mitte und auch links davon, dass man die vergisst.
Es haben ja 130 Organisationen dazu aufgerufen, darunter auch solche, die man eher nicht auf Demos erwartet, wie zum Beispiel eine Polizeiklasse, der Kulturstrand und die Kammerspiele. Wie kam denn das zustande?
Also wir sind seit Februar eigentlich an dieser Idee und haben natürlich sehr, sehr viel geworben und sehr viele Gespräche geführt und auch viele große Treffen gemacht. Und das Thema betrifft ja tatsächlich alle. Also das ist ja kein Wunder, dass sich da so viele melden, weil sehr, sehr viele davon betroffen sind. Unser Anliegen war es, die zivilgesellschaftlichen Akteurinnen und Akteure zusammenzukriegen. Wir haben auch mit den Sozialverbänden gesprochen, die aus politischen Gründen den Aufruf nicht unterschreiben, aber teilweise auch mit zur Demo mobilisieren und so, weil es ja ein Thema ist, das eigentlich alle beschäftigen muss. Die Polizeiklasse, das muss ich kurz aufklären, das ist ein Kunstprojekt von der Kunstakademie. Das ist also keine Gewerkschaft der Polizei oder sowas.
Hab mich schon gewundert.
Aber zum Thema Kunst, also das sind halt natürlich eben auch entsprechend Clubbetreiber oder eben Kammerspiele, Volkstheater und sowas mit dabei, weil gerade in der Kulturarbeit merkt man es ja auch ganz stark. Also Politik schlägt ja immer irgendwo nieder und wenn man sich dazu verhalten will, dann stößt man automatisch auf Widersprüche.
Sagt Thomas Lechner von der Initiative Gemeinsam für Menschenrechte und Demokratie und Mitorganisator der Ausgehetzt-Demo. Warum die Menschen trotz schlechten Wetters zur Ausgehetzt-Demo kamen, zeigt eine kleine Straßenumfrage.
Es ist einfach eine Selbstverständlichkeit, dass man da hingeht. Also der politische Ton ist unerträglich und die Richtung gefällt uns auch nicht. Also wir haben Angst, dass das so weitergeht.
Ja, wir wollen immer Zeichen setzen, weil man hört ja jetzt nur noch Leute, die schimpfen, hetzen, unzufrieden sind. Und es gibt auch noch die anderen, die anders denken. Und wir sind auch das Volk und wir sind auch Bürger.
Naja, weil es reicht.
Also da kann ich mich meinem Vorredner nur anschließen. Ich finde auch, dass es langsam reicht und dass man irgendwie mal zeigen muss, dass die Mehrheit halt eben nicht die Deppen sind, die man laut hört, sondern dass die Mehrheit die Leute sind, die irgendwie keinen Bock drauf haben, dass sämtliche Randgruppen, Minderheiten und was weiß ich was immer mehr irgendwie zurückgedrängt werden und dass die Rechte auch immer mehr ausgehöhlt werden.
Ich bin deshalb auf die Demo gekommen, weil ich das entsetzlich finde, den Rechtsruck, vor allen Dingen auch durch die CSU, die ja doch, sag ich mal, das bürgerliche Lager erreicht und ja insgesamt hat einfach ein Trend ist, den man nicht mehr befürworten kann und da muss man dagegen was tun.
Ich habe eigentlich gar keine andere Wahl, als auf diese Demo zu kommen. Ich finde das ein wahnsinnig wichtiges Thema. Ich finde es schrecklich, was im Moment passiert. Ich finde es fürchterlich, welche Wortwahl hier gebraucht wird, wie die politische Diskussion nach rechts driftet, jeden Anstand verliert. Und für mich ist das ganz egal, Wetter, Sonntag, das ist für mich ein Pflichttermin.
Ich schließe mich der Meinung meiner Tochter voll und ganz an, ohne Kommentar.
Ja, die Umfragewerte für die CSU schauen so aus, wie sie tun und da könnte man ja auch nochmal was draufsetzen.
Um zu zeigen, dass es noch viele andere gibt, die gegen diese CSU-geführte Verengung auf zwei Themen oder auf ein Thema sind und die das zeigen wollen und das hier ganz bunt ist, das finde ich sehr schön.
Ich bin extra aus Nürnberg hergekommen, weil ich glaube, es ist ganz dringend Zeit, dass wir alle gemeinsam ein Zeichen setzen für eine Gesellschaft, wie wir sie uns vorstellen und nicht Machtpolitiker in der CSU oder in anderen politischen Parteien in Deutschland.
In den letzten Wochen, wenn man die Nachrichten gelesen hat, hat man sich so dermaßen geärgert, dass man einfach hierher kommen muss.
Ich bin richtig zornig, weil wenn man viel mit Asylbewerbern arbeitet, wenn man sich bemüht, wenn man sie abholt, wo sie sich befinden, wenn man Geduld hat. Viele haben den Willen, sich zu integrieren und es wird systematisch kaputt gemacht und wird unterbunden. Und ich bin jetzt richtig zornig und das dann noch mit der Seenotrettung, also ein menschliches Unding, nicht tragbar. Also es ist Pflicht, auf die Straße zu gehen.
Ich habe einen Asylbewerber aus Afghanistan in Therapie, der sich so toll entwickelt. Er hat jetzt den Hauptschulabschluss gemacht, er hat eine Lehrstelle ab September, der Aufenthalt ist noch nicht sicher und es ist unerträglich zu sehen, wie Leute, die sowas von aktiv sind, so fleißig, ja, und sozial so kompetent, wie die diese Unsicherheit schon so lange tragen müssen.
Ganz klar, weil es gilt, den immer weitergehenden Rechtsruck auch speziell in der Regierungspartei vorzugehen.
Ich möchte weiter ein Zeichen für Europa setzen, habe leider die Fahne jetzt nicht dabei, weil es so regnet. Und mir geht es auch darum, um die Verrohung, nicht nur in der Politik, sondern auch in der Gesellschaft, weil wir müssen uns auch an die eigene Nase fassen. Es sind nicht nur die Politik, aber die gibt den Ton vor und wir machen ihn nach.
Der Ton der letzten Monate hat mir überhaupt nicht mehr gepasst, deswegen bin ich hier.
Populismus ist eine gesamteuropäische Strömung und da kann man nur von innen heraus was machen. Und wenn der Impuls nicht von der Bevölkerung kommt, dann wird dagegen auch nichts passieren.
Sie merken es, die Menschen sind empört. Auf dem Königsplatz war auch der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter. Auch er ließ es an deutlichen Worten nicht fehlen.
Es geht tatsächlich um was Wichtiges. Wir alle, die Menschen, sehnen sich nach Verlässlichkeit, nach Ehrlichkeit in der Politik, nach echtem Interesse und einer Politik, die sich aufs Wesentliche konzentriert und die auch mal wieder Probleme löst zwischendurch. Uns geht's. Uns geht es ja relativ gut in unserem Land und in München, aber nichts ist sicher. Der soziale Friede in unserer Stadt, in Bayern, in Deutschland, ist höchstgradig gefährdet. Die Kultur unserer Sprache, die Kultur unseres Zusammenlebens, die Kultur der Versöhnlichkeit
Die Kultur der Menschlichkeit ist gefährdet. Durch Verrohung in der täglichen Sprache, durch Entstellung, durch Desinformation, durch Scheindiskussionen oder völlig falsche Prioritätensetzungen. Ihr alle, wir alle, liebe Freundinnen und Freunde, wir erwarten zu Recht von unserer Regierung Antworten darauf, auf die Fragen, die uns wirklich bewegen. Nämlich, wie wir uns hier alle miteinander das Leben in Zukunft noch leisten können. Antworten darauf, wie man auch in Zukunft von seinem Arbeitseinkommen leben kann oder wenn man in Rente ist, noch in Würde alt werden kann. Das sind die Fragen, die wir beantwortet haben wollen. Und wir brauchen Antworten, wovon man denn sich die Wohnung nächsten Monat leisten können soll. Wir brauchen Antworten. Wir wollen Pläne haben, wie es gelingen kann, dass Kinder, das Alte, das Familien, Alleinerziehende, niemand mehr in diesem Land in Armut leben muss, liebe Freundinnen und Freunde. Darauf wollen wir Antworten haben. Und was da überhaupt nichts bringt, sind Sündenbockerklärungen, die wir jeden Tag hören. Die richtige Antwort, meine Damen und Herren, ist nicht hetzen und ist nicht Angst schüren. Wir wollen die richtige Antwort hören, aber nicht die, die täglich sich darin ergeht, mit Schlagzeilen die Spaltung unserer Gesellschaft noch weiter voranzutreiben. Das ist die falsche Antwort. Es geht um echte Problemlösung und nicht um Ablenkung von eigener Ideenlosigkeit. Wo sind denn die Vorschläge für Wohnungspolitik, für Rentensystem? Wo ist denn ein Vorschlag dafür, dass die Kluft zwischen Arm und Reich in unserem Land nicht noch weiter auseinandergeht? Wo bleiben die Vorschläge dafür? Und wo, liebe Freundinnen und Freunde, ist ein Vorschlag für ein gesellschaftlich geeintes Deutschland oder für den Fortbestand einer dringend erforderlichen Europäischen Union? Wir hier in München, wir lassen uns nicht spalten. Wir lassen uns in unserem gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserer Stadt nicht schlecht reden, liebe Freundinnen und Freunde. Im Gegenteil, wenn das soweit ist, das zeigt sich ja heute, dann stehen wir immer fester zueinander, dann stehen wir immer wieder auf. Und zwar jedes Mal und immer, wenn es notwendig ist, meine Damen und Herren. Und dafür meinen ganz, ganz herzlichen Dank für ein solidarisches, ein friedliches, ein freundliches, ein weltoffenes München. Ausgehetzt ist. Danke.
Soweit der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter auf der Ausgehetzt-Demo am 22. Juli auf dem Königsplatz. Reiter hatte auf der Demo auch die schlimme Situation auf dem Münchner Wohnungsmarkt angesprochen. Auch darauf wollen wir an dieser Stelle noch kurz eingehen. Denn steigende Mieten, Luxussanierungen, Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen verdrängen immer mehr Münchnerinnen und Münchner aus ihrer Stadt. Vor allem die Spekulation mit Wohn- und Lebensraum entzieht ihnen die Lebensgrundlage. Darum sollte sich nach Ansicht des Oberbürgermeisters die Bundesregierung und die bayerische Staatsregierung kümmern. Das sahen viele Mieterinitiativen und Mietergemeinschaften genauso und gründeten das Bündnis Ausspekuliert. Schnell schlossen sich dem Bündnis Gewerkschaften, Parteien und andere Organisationen an. Und am 15. September kamen unter dem Motto Ausspekuliert für bezahlbaren Wohnraum und gegen soziale Ausgrenzung 11.000 Menschen zum Siegestor. Es war die größte Münchner Mieter-Demo überhaupt und ein großer Erfolg für das Bündnis. Bleibt zu hoffen, dass der Protest weitergeht. Denn explodierende Mieten sind kein Naturgesetz und Wohnen ist ein Menschenrecht und kein Luxusgut. In Paragraph 106 der Bayerischen Verfassung heißt es, jeder Bewohner Bayerns hat Anspruch auf eine angemessene Wohnung. Die Förderung des Baus billiger Volkswohnungen ist Aufgabe des Staates und der Gemeinden.
Hier ist Lora München auf der 92.4. 92.4.
Wie am Beginn der Sendung schon erwähnt, im September 2015 wurde von den Vereinten Nationen die Agenda 2030 beschlossen. Das Kernstück der Agenda bildet ein Katalog mit 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung. Das sind die Sustainable Development Goals, kurz SDGs, also die 17 Nachhaltigkeits- und Entwicklungsziele, die gleichermaßen die drei Seiten der Nachhaltigkeit berücksichtigen: Soziales, Umwelt und Wirtschaft. Fünf Kernbotschaften sind als handlungsleitende Prinzipien vorangestellt. Mensch, Planet, Wohlstand, Frieden und Partnerschaft. Das Spektrum der Ziele reicht dabei von Armut und Hunger beenden über nachhaltiges Wirtschaften und nachhaltigen Konsum bis hin zu Klimaschutz und der Erhaltung unserer Ökosysteme. Kai Schäfer, Geschäftsführer des Münchner Nord-Süd-Forums, eine Art Dachverband von Organisationen und Initiativen im entwicklungspolitischen Bereich, erläutert, wie die Ziele der Agenda 2030 in seinem Verband angenommen wurden und wie hoch der Stellenwert der Agenda 2030 bei der täglichen Arbeit ist.
Also das Nord-Süd-Forum München ist, wir nennen uns immer Zusammenschluss und Dachverband der Münchner Eine-Welt-Gruppen. Wir haben 58 Mitglieder derzeit, also das sind selber Gruppen und Vereine. Und wir verstehen uns eben als Sprachrohr, um gemeinsam zu schauen, welche Interessen haben wir gemeinsam, wie können wir die auch nach außen tragen. Wir verstehen uns als Zusammenschluss, weil wir zum Beispiel alle 2 Monate ein Plenum haben, wo es einen großen und guten Austausch der Mitglieder untereinander gibt, um sich gegenseitig zu stützen, um von den gegenseitigen Erfahrungen auch zu lernen oder auch Misserfolgen zu lernen. Die Ziele der Agenda 2030, die sind ja bestimmt den Hörerinnen und Hörern im Rahmen dieser Reihe bekannt gemacht. Und da möchte ich vorneweg schicken, diese ganzen Ziele sind ja nicht neu. Sie sind jetzt quasi in der Agenda 2030 neu zusammengefasst und kategorisiert. Und mir ist es wichtig, an der Stelle zu sagen, dass unsere Mitglieder, aber auch wir selbst als Geschäftsstelle seit Jahren diese Ziele verfolgen, die Welt nachhaltiger, gerechter zu machen und auch die Menschenrechte umzusetzen, was ja auch in der Präambel der SDGs steht. Dieses Jahr haben wir ein konkretes Projekt, wo wir sagen, okay, da wollen wir es uns auch mehr widmen. Wir haben ja auch auf Radio LoRa den Eine-Welt-Report und dem haben wir dieses Jahr tatsächlich den SDGs gewidmet. Und da schauen wir eben auch, wie sich die beteiligten Gruppen, die dann da immer interviewt werden, im Rahmen dieser SDGs verorten lassen. Und das ist eine spannende Erfahrung, auch für uns eine Lernerfahrung, auch für die Gruppen eine Lernerfahrung.
Wie ist denn dein Eindruck? Wird die Agenda 2030 von euren Mitgliedsgruppen angenommen? Auch beschäftigt man sich damit?
Ja, sie wird durchaus kritisch gesehen, aber sie wird auch positiv gesehen. Das ist so ein bisschen ambivalent. Das ist gut. Zum Beispiel eine Sache ist wirklich sehr gut an der Agenda 2030, dass anders als bei den vorherigen Zielen, bei den Millennium Development Goals, jetzt eben auch die Entwicklung, schwieriger Begriff, die Entwicklung im globalen Norden hier bei uns in den Blick genommen wird, dass zum Beispiel gesagt wird, wie sieht's denn mit unseren Konsum- und Produktionsmustern aus? Also das ist eine gute Sache. Auf der anderen Seite zum Beispiel auch kritisch betrachtet, weil nach wie vor in den SDGs Wachstum, ökonomischer Wachstum festgeschrieben ist. Und da gibt es an anderer Stelle einfach Debatten, Postwachstumsdebatten, die da in eine ganz andere Richtung weisen. Genutzt im Sinne der Öffentlichkeitsarbeit oder politischen Arbeit wird sie von vielleicht 1, 2, 3 unserer Mitgliedsgruppen. Die anderen sind einfach zu klein. Die arbeiten hauptsächlich mit ihren Partnern solidarisch in den Ländern des Südens zusammen. Und da spielt so ein Papier tatsächlich eine geringere Rolle.
Du hast es von den Mitgliedsgruppen erzählt. Wie ist es für euch als Dachverband und Zusammenschluss? Wie geht ihr mit der Agenda 2030 um?
Es ist erstmal ein Papier, natürlich. Das Gute an dem Papier ist, dass sich auch der Münchner Stadtrat dazu verpflichtet hat. Eigentlich sind die SDGs ja Ziele, die von Nationalstaaten unterschrieben wurden, aber der Münchner Stadtrat hat, glaube ich, 2015...
Der Bürgermeister war es.
Der Bürgermeister
hat die Ziele unterschrieben.
2015 und sich damit dann auch dazu verpflichtet. Und in den Zielen steht tatsächlich viel drin und das ist natürlich eine Möglichkeit, auch etwas einzufordern. Also wir sind jetzt beteiligt zum Beispiel an dem Kongress der Münchner Initiative Nachhaltigkeit, dem Nachhaltigkeitskongress, der nächstes Jahr am 4. Februar stattfinden wird und beteiligen uns da im Rahmen einer Manufaktur, wo es auch um Menschenrechte geht, die ja vorne dran sind und Armut beenden, weil natürlich in Nord-Süd Armut, Ungleichheit sind so wichtige Themen für uns.
Vielleicht werden wir zum Schluss doch nochmal politisch, weil du jetzt auch den Stadtrat und ich den Bürgermeister erwähnt haben. Hast du das Gefühl, dass die Agenda 2030 bei den CSU-Stadträten und bei den SPD-Stadträten angekommen ist?
Ich glaube, als Agenda 2030 so nicht. Tatsächlich haben aber die Landtagswahlen in Bayern gezeigt, dass vor allem die Münchnerinnen und Münchner ein ganz großes Bedürfnis haben nach Nachhaltigkeit, salopp jetzt gesagt. Ich will das jetzt gar nicht weiter ausführen. Ich meine, die Wahlergebnisse, die für die Grünen über 40% in den Innenstadtbezirken sprechen, eine deutliche Sprache. Und wir waren tatsächlich zu Besuch bei der CSU-Fraktion, da ging es um ein anderes Thema. Aber da haben wir gespürt, ups, Nachhaltigkeitsthemen auf einmal, so, wir müssen uns da langsam drum kümmern. Also ich habe das Gefühl, es ist nicht unbedingt proaktiv, wir wollen das, sondern mehr so, ups, wir müssen. Und ja, wenn das ein Ergebnis ist, ist das natürlich eine gute Sache. Und wenn dann sowas wie eine Selbstverpflichtung der Stadt und der Stadtrat, eben der Oberbürgermeister hat es unterschrieben, du hast es gesagt, aber auch die Stadträte haben in einem Stadtratsbeschluss das unterstützt, ich glaube auch einstimmig, dann haben sie auch die Verpflichtung, sind sie die Verpflichtung eingegangen und dann kann man sie da schon auch beim Wort nehmen, ja.
Das war Kai Schäfer, Geschäftsführer des Münchner Nord-Süd-Forums, über den Umgang mit der Agenda 2030 in seinem Dachverband. Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung angelangt. Mitgearbeitet hat Heidi Kaiser, verantwortlich war Dietmar Freitsmiedl, der sich auch am Mikrofon verabschiedet.